Herzlich willkommen zum Podcast Diagnosekompass seltener Erkrankung. Der Weg zur Diagnose, der Weg zur Therapie. In jeder Folge sprechen wir mit Betroffenen, Angehörigen und Experten über die Besonderheiten von seltenen Erkrankungen und Immundefiziten, um Einblicke in das Leben der Betroffenen und die Herausforderungen von Wissenschaft und medizinischer Versorgung zu geben. Dieser Podcast erscheint in Kooperation mit der F-Beta GmbH und der DSAI, der Deutsche Selbsthilfe Angeborene Immundefekte e.V., im Auftrag der Pharming Group NV.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts rund um seltene Erkrankungen und angeborene Immundefizite. Heute geht es um künstliche Intelligenz in der Erkennung seltener Erkrankungen, also ein Thema, was ein Riesenpotenzial hat, um Diagnosen zu verbessern und Patienten zu unterstützen. Ich begrüße heute bei uns Herrn Professor Dr. Martin Hirsch. Herr Professor Hirsch, Sie sind Professor und Direktor des Instituts für KI in der Medizin Philipps-Universität Marburg, zugleich aber auch Gründer und immer noch Chief Science Advisor von Ada Health in Berlin. Und auch Ada hatte sich ja schon zum Ziel gesetzt, Menschen durch KI-gestützte Gesundheitsberatung bei der Einschätzung von Symptomen zu unterstützen. Insofern bin ich sehr gespannt auf unser Gespräch und heiße Sie herzlich willkommen, Herr Professor Hirsch.
Ja, vielen Dank. Und auch von meiner Seite vielen Dank, dass ich hier sein darf, um ein paar Ideen zu diesem Thema und Gedanken zu diesem Thema, diesem wirklich spannenden Thema, mit Ihnen zu teilen.
Ja, die KI ist ja momentan in aller Munde und in allen Medien, aber sie hat natürlich auch das Potenzial, die Medizin zu revolutionieren. Und gerade bei seltenen Erkrankungen fallen einem ja sofort ganz interessante Einsatzmöglichkeiten ein. Vielleicht können Sie uns einen ersten Überblick geben, wie künstliche Intelligenz in der retrospektiven, also in der zurückschauenden Analyse zum Beispiel von Krankenkassendaten eingesetzt wird, um solche seltenen Erkrankungen zu erkennen und ja, wie weit sind eigentlich KI-basierte Datenauswertungen für solche Fälle geeignet?
Ja, also da ist ein enormes Potenzial drin. Noch haben wir keine standardisierten Lösungen am Markt, die also in der Breite eingesetzt werden würden. Das sind im Moment immer noch eher akademische Pilotstudien, die hier durchgeführt werden, weil es ist natürlich nicht ganz unproblematisch, gerade rückwirkend auf Daten zuzugreifen, wo die Menschen diese Daten auch den Versicherungen zur Verfügung gestellt haben, ohne ein Consent gegeben zu haben. Also man muss ja heute, wenn Daten in ein Forschungsprojekt übernommen werden sollen, immer vorher den Patienten bitten, hier zu unterschreiben und zu sagen, ich bin damit einverstanden. Nur dann dürfen solche Daten ausgewertet und zu Trainingszwecken verwendet werden. Und da das in der Vergangenheit einfach noch nicht so der Fall war, müssen da auch erst juristische Hürden aus dem Weg geräumt werden. Aber grundsätzlich ist es natürlich ein enormes Potenzial, weil was wir wissen, ist, dass Menschen mit seltenen Erkrankungen halt die von Ihnen schon adressierte Odyssee hinter sich haben. Das heißt, die waren erst bei Allgemeinmedizinern, dann werden die Ärzte immer spezieller, dann werden die Besuche immer häufiger. Das sind so typische Bewegungsmuster durchs deutsche Gesundheitssystem. Und das kann natürlich eine KI genau solche Bewegungsmuster erkennen und dann gegebenenfalls mal einen Hinweis darauf geben, dass man hier eine seltene Erkrankung in Betracht ziehen sollte und dann dem behandelnden Arzt oder dem Betroffenen selbst sozusagen den Tipp geben, mal ein Zentrum für seltene Erkrankungen aufzusuchen.
Also genau das, wozu der Arzt eigentlich so in den wenigen Minuten, die er für seine Patienten hat, gar nicht in der Lage ist, zu überschauen. Ich sage mal, mitten in der Grippewelle eine Infektionskrankheit, die wird der Grippe zugeordnet und eben nicht der seltenen Erkrankung. Ne? Das heißt, hier kann ich solche Muster erkennen. Das klingt ja sehr vielversprechend. Können Sie uns das anhand eines Beispiels vielleicht mal näher bringen?
Also es gibt zum Beispiel das Krankheitsbild der Hypophosphatasie. Das ist so, das geht typischerweise, wie der Name auch schon sagt, mit einer Verringerung des Phosphatase-Spiegels im Blut einher. Der muss aber eben nicht pathologisch oder krankhaft verringert sein. Der ist nur über sehr lange Zeit, nimmt der ab und wird immer weniger, sagen wir noch im Normbereich, aber er sinkt halt auch kontinuierlich ab. Und wenn das einhergeht mit typischen Fehldiagnosen, die dann in der Regel vom Hausarzt oder niedergelassen gestellt werden, dann kann man solche Muster eben gut erkennen und dann einen Hinweis geben, hier bei dem Patienten sollten Sie mal eine Hypophosphatasie abklären, Und die meisten Hausärzte werden dann sagen, was ist das für eine Erkrankung? Aber das kriegt man dann ja schnell raus. Also die Ärztinnen und Ärzte sind ja sehr kundig und die braucht manchmal nur einen kleinen Hinweis. Und dann, wie man das abklärt, das wissen die dann schon. Und von daher werden solche Hinweise reichen. Ja? Und das kann man wunderbar aus solchen großen Daten ableiten. Und da bin ich auch mit dem Forschungsdatensatz, der da jetzt am Horizont auftaucht und ja teilweise auch schon gelebt wird, sehr optimistisch, dass wir da einen großen Schritt weiterkommen.
Dieser Forschungsdatensatz, das ist ja eine Sammlung von den klassischen Kosten, also Routinedaten der gesetzlichen Krankenversicherung, die ja erstmalig hier zusammengeführt werden und auch dann speziell für das Trainieren von künstlichen Intelligenzen da freigegeben wird. Dieser Datensatz enthält ja keine klinischen Daten, sondern lediglich Abrechnungsdaten. Sind da trotzdem solche Muster dann ableitbar?
Ja, genau solche Art von Mustern sind da ableitbar. Wenn es dann an den Phosphatase-Spiegel geht, dann haben Sie vollkommen recht, wird es schwierig. Ja. Von daher ist eben die Kombination eigentlich aus Abrechnungsdaten oder ich sag mal diesen Odyssee-Daten plus den klinischen Bildern eigentlich notwendig. Das heißt, meiner Meinung nach wird da erst wirklich ein wertvoller Schatz draus, wenn ich später dann auch die Daten korrelieren kann, vielleicht mit freigegebenen Daten aus der EPA. Also dass ich das klinische Bild in anonymisierter Form halt mit den Abrechnungsdaten kombinieren kann. Ich glaube, erst dann wird wirklich ein Schuh draus werden. Aber wir sollten erstmal das eine machen, dann kommt das nächste vielleicht hinterher. Das wird schon viel helfen, weil tatsächlich kann man diese Muster, diese Bewegungsmuster durchs Gesundheitssystem auch auf den Abrechnungsdaten erkennen. Das Gleiche gilt übrigens auch, was Sie, den Einwand, den Sie da eben hatten, gilt auch für die Klinikinformationssysteme. Das heißt, wir erfassen ja sehr systematisch die Daten, sowohl in PVS, also in niedergelassenen Praxen, wie auch in Kliniken, aber meistens sind das nur abrechnungsrelevante Daten. Ja. Und die werden sehr gut erfasst. Da gibt es den 21er-Datensatz in Kliniken, der Pflicht, der gesetzlich vorgeschrieben ist, das muss von jedem Klinikum gemeldet werden und mit dem kann man auch schon eine ganze Menge machen. Mehr wäre natürlich immer besser, aber das sind schon mal gute Entwicklungen, die in Deutschland stattfinden, die in die richtige Richtung gehen. Aber wie Sie sagen, am Ende müssen wir es mit dem klinischen Bild koordinieren. Dann wird wirklich ein Schuh draus.
Gut, eine Verlinkung mit solchen Daten ist ja mit zahlreichen Hindernissen versehen, sage ich mal, aktuell zumindest noch. Der Forschungsdatensatz soll ja künftig auch mit den Krebsregisterdaten und ganz eventuell später auch mal mit den Daten aus dem Modellvorhaben der Genomsequenzierung verknüpft werden. Da tun sich dann noch ganz neue Möglichkeiten auf, nehme ich an.
Genau so ist es, ja. Wie der Name schon sagt, und ich weise da nur noch mal darauf hin, das sind Forschungsdaten. Ja. Das heißt, das sind Daten, die für Forschung freigegeben werden. Und das sind meistens Datensätze, die anonymisiert sind. Das heißt, hier ist keine Rückverfolgung auf den Patienten jeweils möglich. Und das ist wichtig für die Forschung, damit wir Muster lernen zu erkennen, damit wir KIs trainieren können, damit und. Aber es hat eben den großen Nachteil, sozusagen, dass der Weg zurück zum Patienten verbaut ist, weil der eben anonymisiert ist. Und das heißt, wenn ich KI-Systeme einsetzen will in der klinischen Routine, also als Clinical Decision Support System oder Diagnoseunterstützung im diagnostischen Prozess oder Therapieplanungsunterstützung oder Monitoring von Menschen zu Hause, kann ich das natürlich nicht mit anonymisierten Daten machen, sondern dann müssen die Daten, die durch die KI laufen, sozusagen dem Patienten, der Patientin zugeordnet sein. Und daraus ergeben sich dann nochmal ganz andere Schwierigkeiten. Aber diese beiden Bereiche werden in Deutschland sehr strikt voneinander getrennt mit der großen Medizininformatik-Initiative. Und das hatte auch seine Berechtigung und ist auch nicht schlecht. Aber wir müssen sehen, wie wir dann unmittelbar aus diesen Forschungsdatenbanken auch wieder zurückkommen an die Bedside, also sozusagen ans Krankenbett ins Klinikum, um dort Decision Support, also den Arzt, die Ärztin in der Entscheidungsfindung zu unterstützen. Und da passiert mir noch ein bisschen zu wenig in Deutschland, diese Schnittstelle muss her, aber die macht natürlich auch nur dann Sinn, wenn wir die Forschungsdaten erstmal in brauchbarer Form haben und von daher muss man vielleicht wirklich sich gedulden und Schritt für Schritt gehen.
Na klar, aber eine De-Anonymisierung des Forschungsdatensatzes ist ja gar nicht vorgesehen und auch nicht möglich, meine ich. Die Frage ist doch, Also vielleicht gibt es noch andere Ausweichmechanismen, aber die Frage wäre doch, wenn man ein Muster anhand des großen Datensatzes erkennt, könnte doch zum Beispiel die Krankenkasse gezielt nach diesen Mustern suchen in ihrem internen Datensatz und auch eine aktive Rolle spielen in der Ansprache von Patienten, die womöglich eine seltene Erkrankung haben. Und das Gesundheitsdatennutzungsgesetz gibt ihnen ja gerade diese Möglichkeiten. Ist da so eine Zusammenarbeit, sage ich mal, zwischen KI und GKV möglich?
Ja, definitiv. Also das ist genau das Ziel. Also ich separiere die Daten vom Patienten, sodass es nicht auf den Patienten zurückgeführt werden kann. Dann mache ich mit diesen Daten Forschung und trainiere künstliche Intelligenz. Dann habe ich, sagen wir mal, ein Netz gut trainiert. Das kann ich ja die Studien zeigen. Und dann wird dieses eingefrorene Netz genommen und in ein Medizinprodukt integriert. Das lernt dann nicht mehr weiter. Das wird sozusagen in dem austrainierten und validierten Zustand eingefroren und wird dann in dem Medizinprodukt verbaut und kann dann sehr hilfreich sein, auch an der Bedside. Also bei Entscheidungsfindungsprozessen in einem Klinikum. Aber man ahnt schon, da ist ein riesen Time-Lag dazwischen. Ne? Also erst müssen die Daten anonymisiert werden, dann müssen sie rüber in Forschungsregister gespeist werden, aus dem Forschungsregister trainiert werden, dann die trainierte KI wieder in ein Medizinprodukt verbaut werden und wieder zurück. Ja? Das sind eben lange Wege, die sind gut und sind wichtig und sind richtig. Mein Petitum ist nur immer, dass wir auch Wege finden müssen, um sehr schnell in einem Klinikum, also mehr oder weniger in Echtzeit, die KI zu enablen, die Ärzte dort zu unterstützen. Und zwar auch unter Verarbeitung der realen Echtzeit-Patientendaten. Ja, das gilt auch fürs Monitoring von Patienten zu Hause. Und dazu müssen dann die Daten häufig, weil die Kliniken gar nicht gut genug ausgestattet sind mit Hardware, um KI wirklich laufen zu lassen, müssen Daten halt irgendwo durchs Internet laufen, auch die vom Patienten. Ja, und dann wird es halt kritisch. Und das ist auch richtig so, dass der Datenschutz da hohe Hürden aufbaut. Und da müssen die Kliniken und Arztpraxen tatsächlich werden da investieren müssen. Aber das muss das Ziel sein, dass man sozusagen im akuten Diagnosefindungsprozess oder Therapieplanungsprozess KI um Mithilfe bei der Therapieplanung, bei der Diagnosefindung bitten kann.
Das ist richtig, verstehe. Das würde so funktionieren, die KI, die dann in einem Medizinprodukt auch implementiert ist, die hat das Muster, was sie sucht, und die Klinik kann mit ihren aktuellen und auch patientenbezogenen Daten diese Mustersuche laufen lassen und kriegt mehr oder weniger jetzt in der Vorstellung zumindest in Echtzeit einen Ping und sagt, dieser Patient sollte mal spezifisch auf ABC untersucht werden.
Genauso.
Gibt es denn auch seitens der gesetzlichen Krankenkassen Interesse an solchen Mustern, Mustererkennung? Also ich stelle mir so vor, ein kassendatenbasiertes Screening, was von den jeweiligen Krankenkassen initiiert würde. Oder ist das Interesse eher gering?
Nein, das ist nicht gering. Also gerade Patienten mit seltenen Erkrankungen, da kann man viel Geld sparen. Also wir haben ja eine Ökonomiestudie mit der Medizinischen Hochschule Hannover gemacht, die Frau Professor Wagner dort. Diese Studie war zweigeteilt. Wir haben zuerst gezeigt, wie mit einem Diagnoseunterstützungssystem, KI-basiert, sozusagen die Diagnosezeiten drastisch reduziert werden könnten. In 64% der Fälle wurde also die Diagnosezeit signifikant, teilweise um 28 Jahre, sozusagen hätte verkürzt werden können. Aber dann im zweiten Teil dieser Studie hat Frau Wagner dann die Kosten mal berechnet. Was hat dieser Patient, der 28 Jahre durchs Gesundheitssystem gelaufen ist oder der mit seinen 5 Jahren, bis er dann die Diagnose bekommen hat an der MHH, Wie teuer war der mit seinen ganzen Fehldiagnosen, Fehltherapien, Arbeitsausfallzeiten und dergleichen mehr? Und was hätte er gekostet, wenn wir damals, wo das Clinical Decision Support System gesagt hat, der hat wahrscheinlich eine Hypophosphatasie, wenn wir ab da eine Therapie begonnen hätten, wenn es eine Therapie gibt. Ja? Und die Kosten hat sie gegeneinander gestellt und hat dann halt gezeigt, dass gut 40-50% der Kosten, die dieser Mensch verursacht hat, auch einfach hätten eingespart werden können und wahrscheinlich hätte er eine höhere Lebensqualität gehabt. Und Von daher, und das ist natürlich im Eigeninteresse der Kassen, und man muss, es ist dann immer eine Kosten-Nutzen-Frage. Also wie viel Geld muss die Kasse investieren, um diese Fälle zu finden, wo sie dann Geld sparen kann? Und ist das Geld, was sie das Geld, was sie in den Aufwand stecken muss, steht das in einem vernünftigen Verhältnis zu dem Geld, was sie dadurch einsparen kann? Das sind immer die Trade-offs, die da zu berechnen sind.
Wobei den eigentlichen Aufwand hat ja der oder diejenige, die die Mustererkennung betreibt. Ich stelle mir das so vor, das Medizinprodukt, was eigentlich eine fertige Lösung ist, muss ja nur noch aufgesetzt werden und dann geht ein Versichertenschreiben raus. Oder ist das zu naiv
trotzdem,
gedacht?
Das ist richtig. Aber auch diese Firmen wollen natürlich bezahlt werden mit Lizenzgebühren, auch diese Firmen. Und auch brauche ich natürlich eine entsprechende Hardware, um die ganzen Patientendaten, die da in so einer Versicherung auflaufen, das sind ja hunderte Millionen Datensätze, die dann gegen solche KIs laufen zu lassen. Das kostet Strom, das kostet Rechenwartungskosten und so weiter. Aber da bringen sich auch schon große Dienstleister, IT-Dienstleister in Stellung, und am Ende wird es über solche Lösungen hinauslaufen, dass die großen IT-Häuser sozusagen DSGVO-konforme Rechenlösungen zur Verfügung stellen, sodass das für Versicherungen, aber auch für Kliniken und so dann einfacher in der Handhabung und auch günstiger, kostengünstiger im laufenden Betrieb sein wird.
Gut, in der Routine haben wir das ja jetzt noch nicht, aber gibt es vielleicht schon erste Leuchtturmprojekte oder ist das da insgesamt doch noch Zukunftsmusik?
Also bei den Versicherungen gibt es Pilotprojekte. Ich bin da nicht tief drin, ich bin da auch kein Experte für. Aber ich weiß, dass damals bei der Technikerkasse zum Beispiel große Pilotprojekte anberaumt worden sind. Ich halte nächste Woche einen Vortrag mit jemandem von der Barmer, der genau darüber berichten wird, über deren Aktivitäten bei der Barmer in eben dieser Mustererkennung. Also da scheinen schon eine ganze Reihe von Pilotprojekten auf dem Weg zu sein.
Ist denn auch vorstellbar, dass Ärzte selber solche KI-basierten Tools anwenden können? Also können die damit umgehen? Können die Ergebnisse verstehen? Ist da ein Interesse seitens der Ärzteschaft? Wie sieht es dort aus?
Also bei den Ärztinnen und Ärzten, wenn wir jetzt von seltenen Erkrankungen reden, drückt der Schuh ja an einer ganz anderen Stelle. Also zum einen muss man erstmal sagen, dass die Zentren für seltene Erkrankungen, wo dann ja solche Menschen irgendwann hoffentlich landen. Leider nicht alle, aber doch eine ganze Reihe. Da gibt es kein Zentrum, das nicht, ich sag mal, das ohne Clinical Decision Support System arbeiten würde. Die haben alle ihre Tools, mit denen sie versuchen, diesen seltenen Erkrankungen auf die Schliche zu kommen, sei es Isabel Health oder sei es hier Phenomizer, HBO von der Charité. Also da gibt es Lösungen und die sind völlig etabliert in den Zentren für seltene Erkrankungen. Wenn man jetzt an die niedergelassenen Fachärzte denkt und an den Allgemeinmediziner, dann ist hier eher das Problem, dass das natürlich immer mit Zeitaufwand verbunden ist. Das heißt, ich muss die Daten, gerade wenn sie eben nicht mit einer EPA mir schon angeliefert werden, also die Befunde vom Patienten und die Hauptsymptome und vielleicht so eine grobe Krankengeschichte, muss ich einfach in ein solches System eingeben. Und das kostet mich einfach ein paar Minuten. Oder je nachdem, wie komplex der Fall ist, vielleicht auch mal 10 Minuten. Und zu Deutsch, wenn man bedenkt, dass die Durchschnittskontaktzeit zum Patienten 8 Minuten ist in der Hausarztpraxis, dann ist das praktisch ein ganzer Patient. Wenn ich dafür aber kein Geld kriege, dann werde ich es nicht tun. Das heißt, hier fehlen einfach Abrechnungsziffern und da bin ich optimistisch. Also Herr Spahn hatte mir das damals noch zugesagt, dass es solche Abrechnungsziffern geben wird, weil man das ja auch nachweisen kann. Ich kann ja nachweisen, ich habe es dann ausgedruckt, ich frage die Software gibt mir eine Einschätzung, ich drucke die Einschätzung aus und dann kann ich dem medizinischen Dienst der Kassen ja nachweisen, dass ich das gemacht habe, wenn ich kontrolliert werde. Und deswegen ist da auch eine Abrechnungsziffer, sozusagen macht da viel Sinn und für die Patienten wäre es definitiv gut. Und wir arbeiten hier zum Beispiel jetzt an einer Lösung, wo wir das Sichten der Patientenakte, der Papierakte einfach beschleunigen wollen. Also man muss sich das ja auch vorstellen, wie das heute läuft in so einem Zentrum für seltene Erkrankungen. Da kommen die Patienten einfach mit 2 Henkeltüten voll mit Akten und dann legt die hochprofessionelle Spezialistin, legt sich diese Akten neben sich und fängt oben an, auf Seite 1 zu lesen. Ja, und das ist einfach ein hochkomplexer kognitiver Prozess, den nur eine Spezialistin auch machen kann, weil die sucht auch nach Mustern und nach Hinweisreizen. Aber es dauert einfach Stunden um Stunden und manchmal Tage und Wochen. Dann hat sie eine Hypothese, dann gibt es eine Blutwerte in Auftrag und so weiter und so weiter. Und da wollen wir eine Lösung anbieten, die es Ärzten und später auch Patienten erlaubt, einfach nur die Seiten abzufotografieren mit einem Handy, meinetwegen. Dann hat man lauter kleine Fotos von den Seiten. Dann gibt man diesen Fotostapel an unsere Software. Dann läuft das einmal durch so eine Pipeline durch. Ich spare mir jetzt die Details. Und am Ende kommt eine erste Einschätzung einer KI raus. Und mit einer Empfehlung sozusagen in dem und dem Krankheitskorridor mal zu gucken und vielleicht die und die Krankheit auch schon auszuschließen, ja, weil die doch ziemlich wahrscheinlich ist. Und das haben wir mal mit drei Akten gemacht, retrospektiv. Und es kam halt bei zwei von den Akten kam direkt die richtige seltene Erkrankung ganz oben raus. Und bei der anderen war es auf Platz 7, glaube ich. Ja, also zu Deutsch, das hat uns sehr optimistisch gestimmt. Und den Workflow wollen wir so einfach machen, dass auch Patientinnen und Patienten das im Grunde zu Hause selber machen können. Aber die Seite, die ganzen Befunde abfotografieren, hochladen und mal die KI um eine Positionierung bitten. Und Sie ahnen schon, eine solche KI könnte man später, wenn wir die EPA dann mal haben, natürlich auch einfach auf die EPA loslassen. Das heißt, ich gestatte dann als Inhaber der EPA dieser KI, dass sie mal meine EPA-Akten durchliest, um zu gucken, ob da nicht eine seltene Erkrankung dahinter sein könnte. Und das werde ich auch noch in meiner Lebzeit erleben, dass sowas funktioniert.
Das ist eigentlich ganz spannend. Das heißt, die KI ist nicht nur da, um diese Muster zu erkennen, sondern sie hilft eigentlich auch bei dem drängenden Problem, die dafür benötigten Daten überhaupt aufzubereiten, dass sie selber analysiert werden können. Das ist ja nochmal ein ganz anderer Workflow, sage ich mal. Und das führt mich eigentlich auch nochmal zu meiner Frage. KI ist ja irgendwie so ein Überbegriff, hat man das Gefühl, für alles Mögliche. Das kann die Bilderkennung von Röntgenbildern sein, wie die allseits bekannten Large-Language-Modelle. Und dazwischen gibt es sicher auch noch eine ganze Menge. Was für Technologien wendet man denn in der KI an, wenn ich solche großen Datensätze analysieren möchte auf Muster?
Ja, also wenn ich Datensätze, Zahlen, Wüsten durchforsten will, nehme ich die klassischen Data Science Algorithmen oder halt die klassischen neuronalen Netze und trainiere entweder auf bestimmte Features hin. Das heißt, ich gebe dem System schon mal so kleine Anstupser hier, schau mal danach, schau mal danach, schau mal danach und guck, ob du da irgendwelche Korrelationen mit anderen Parametern findest. Oder man sagt ihm einfach, schau sie dir an und such nach stabilen Mustern. Das ist dann Deep Learning. Ja, also da versucht dann das KI-Netz, sich auf die Suche nach Invarianten, also nach sich nicht verändernden Mustern. Das sind dann so Entropiemodelle, die da zugrunde liegen. Begibt sich die aber und welche Parameter, welche Faktoren sich die KI dabei zu Rate zieht und dann auswertet, das überlässt man komplett der KI. Ja, und das sind interessanterweise im Moment die leistungsfähigsten KI-Systeme, die sich ihre Parameter selber suchen und gar nicht so sehr von Menschen auf bestimmte Parameter aufmerksam gemacht werden. Aber man ahnt schon, ja, natürlich sollte dann die KI auch begründen können, an welchen Parametern sie das eigentlich festgemacht hat und warum. Ja, und da hakt es noch sehr gewaltig bei diesen klassischen KI-Systemen, weil die in der Regel nicht explainable sind, so nennt man explainable AI, wird das dann genannt, sondern sie machen es einfach und sind dann erfolgreich damit und dann verwendet man sie halt, aber sie können sich nicht erklären. Das sieht schon wieder anders aus bei den Large Language Models, die Sie jetzt auch erwähnt hatten. Das ist eine ganz neue Evolutionsstufe von neuronalen Netzen. Zugrunde liegen sind auch wieder diese eben erwähnten Netze, aber diese Netze wurden nicht auf Rohdaten wie Bilddaten oder Temperaturdaten oder Laborwerten trainiert, sondern auf menschlicher Sprache. Das sind sozusagen neuronale Netze, die nach ähnlichen Prinzipien funktionieren, aber als Input menschliche Sprache, also Texte und Tabellen und alles, was wir in Textform und Zahlen niederlegen, verwenden. Und die sind deswegen für die Medizin so interessant, weil die Medizin heute nach wie vor sehr arztbrieflastig ist. Das heißt, ein Arzt guckt sich seinen Teil des Patienten an, der Nephrologe die Niere, der Kardiologe das Herz und schreibt dann seine Befunde in seiner Sprache in einen Arztbrief und schickt sie zum Hausarzt zurück. Das heißt, die Kommunikation zwischen den Ärztinnen und Ärzten geht sehr stark über Arztbriefe. Und wir konnten halt zeigen, dass allein die Analyse von Arztbriefen eine KI, der ein Large Language Model zugrunde liegt, eine solche KI in die Lage versetzt, auch eine Einschätzung abzugeben und halt häufig dann auch die richtige.
Wir kommen ja schon zum Ende hin unseres Gesprächs, aber bei mir entsteht so ein sehr hoffnungsfrohes Bild, dass die KI bei der Datenerhebung hilft, bei der Datenauswertung und Mustererkennung hilft und dann also auch vielleicht noch den Weg in das System lotsend begleitet. Das könnte ja fast so weit gehen, dass wir in Kürze, sage ich mal, nicht mehr über diagnostische Odysseen bei seltenen Erkrankungen sprechen müssen. Vielleicht auch von Ihnen nochmal zum Abschluss so eine Einschätzung, wohin mag die Reise gehen? Was können wir in Zukunft vom Einsatz von KI in der Medizin, aber speziell einfach auch bei der frühen Erkennung seltener Erkrankungen erwarten?
Ja, also da sehe ich auch schon zeitnah am Horizont, also verschiedene Richtungen, wie KI die seltenen Erkrankungen unterstützen kann. Das eine ist, dass Symptomchecker, die sozusagen sich mit dem Patienten unterhalten und versuchen herauszufinden, was könnte dann für ein Krankheitsbild sein, schon erste Hinweise geben, pass mal auf, geh damit zum Hausarzt und wenn die Therapie nicht anschlägt, solltest du diese seltene Erkrankung in Erwägung ziehen. Bitte druck das aus und teile das deinem Hausarzt mit. Also sozusagen KI-Systeme, die ich zu Hause auf meinem Smartphone habe, die jeder Bürger benutzen kann, sozusagen als Hinweisgeber auf das mögliche Vorliegen einer seltenen Erkrankung. Dann, wenn jemand in eine seltene Erkrankungsambulanz dann kommt, ja, also zu einem Spezialisten geschickt wird, dann gibt es heute schon KI-Systeme, wo ich zum Beispiel das Gesicht abfotografiere eines Kindes, was einen Verdacht auf irgendeine komische Krankheit hat. Und diese Gesichter, weil häufig gehen gerade seltene Erkrankungen, von denen ja 80% genetisch sind und vor allem Kinder auch im Kindesalter schon sichtbar werden, da gibt es charakteristische Gesichtsanomalien. Trisomie 21, das kennt jeder. Er kennt auch jeder, aber es gibt eben so ganz feine Veränderungen, aber typische für Krankheiten, typische Veränderungen in den Gesichtszügen. Und da gibt es eine von der Uni Bonn entwickelte Software, Gestaltmatcher heißt die, die eben genau solche typischen Gesichtsveränderungen erkennt und dann sozusagen bei der Diagnosestellung helfen kann. Ja. Oder es gibt natürlich solche KI-Systeme, die dann in solchen Ambulanzen helfen können, wie vorhin erwähnt, diese Papierakten, eine Ersteinschätzung der Papierakten zu machen, was die kognitive Last dieser Menschen reduziert und den Prozess einfach enorm beschleunigt. Yeah. Und natürlich auch dann die EPA noch mit reinzurechnen. Und man darf auch nicht vergessen, also jetzt ein ganz anderer Bereich, die Therapieplanung. Also für die Mehrzahl der seltenen Erkrankungen haben wir ja heute gar keine Therapien. Und dann müssen immer personalisiert Therapieparadigmen entwickelt werden. Und da können natürlich KIs helfen. Es gibt ja sehr viele Selbsthilfegruppen, also Menschen mit seltenen Erkrankungen, gerade für die es keine Therapien gibt, die schließen sich häufig zu Selbsthilfegruppen zusammen und tauschen dann ihre Erfahrungen aus. Und diesen ganzen Wissensschatz, diese E-Mails, die da hin und her geschickt werden in irgendwelchen Foren, kann eine KI natürlich auswerten und sich sozusagen das so zusammenfassen, das Wissen. Und dann kann ich mit dieser KI chatten, ob es vielleicht in irgendeinem Forum einen Hinweis gibt, was ich mache, wenn ich das und das. Ja? Und dann kann die KI mir sagen, ja, da gibt es einen Forumsbeitrag und pass mal auf, der lautet ungefähr so und du kannst da jetzt auch selber weiterlesen. Also diese Art, das schaffen diese Large Language Models heute schon und das werden wir sehen. Also Therapieentwicklung ist wichtig und natürlich Medikamentenentwicklung. Wir brauchen effizientere Wege, die Medikamente für diese Krankheiten zu entwickeln. Und heute geht Medikamentenentwicklung gar nicht mehr ohne KI. Und das wird auch für die Seltenen gelten, dass KI da bei der Medikamentenentwicklung eine große Rolle spielen wird.
Ja, ich sehe also, KI ist doch deutlich mehr als ChatGPT. Und wir sehen, das höre ich Ihren Schilderungen, eine ganze Reihe von Einsatzmöglichkeiten, nicht nur in der Medizin, sondern auch ganz spezifisch für seltene Erkrankungen. Es ist schön, wenn man mal einen Sektor hier im Gesundheitswesen hat, wo man so frohgemut und optimistisch in die Zukunft gucken kann. Das ist weiß Gott nicht überall der Fall. Aber ich freue mich sehr, dass Sie dieses Gefühl bei mir und ich hoffe auch bei unseren Zuhörenden hinterlassen haben.
Ich möchte allen fürs Zuhören danken. Das war's für heute. Bleiben Sie gesund. Wir hören uns wieder in der nächsten Folge. Und ganz vielen Dank an Sie, Herr Professor Hirsch.
Ja, auch vielen Dank nochmal von meiner Seite.
Vielen Dank fürs Zuhören. Dieser Podcast erscheint in Kooperation mit der FBETA GmbH und der DSAI, der Deutsche Selbsthilfe Angeborene Immundefekte e.V., im Auftrag der Pharming Group NV. Weitere Informationen, Referenzen und mehr findest du in den Shownotes dieser Folge.